Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast. Wenn man sich ernsthaft mit den Wechseljahren beschäftigen möchte, kommt man an einem Thema nicht vorbei: Hormone. Wir möchten den Hormonen die Wichtigkeit geben, die ihnen zusteht, sie aber nicht als Lifestyle-Thema betrachten. Für uns sind sie der Auslöser für Signale der Veränderung, die Körper und Psyche gleichzeitig betreffen und die uns Hinweise geben, wo wir unsere Prioritäten setzen und dringend handeln sollten. Denn es gibt Folgen der Wechseljahre, die kaum in unseren Feeds auftauchen, weil sie zum einen nicht besonders sexy sind und zum anderen recht unbequeme Maßnahmen erfordern. Es sind leise Prozesse, die früh beginnen und später schwer korrigierbar sind. In unserer zweiten Folge sprechen wir deshalb mit Professor Dr. Dr. Patrick Diehl von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er ist studierter Biochemiker und Endokrinologe und forscht seit über 30 Jahren zu hormonellen Regulationsmechanismen, Stoffwechselgesundheit und Prävention. Herzlich willkommen, Patrick. Auf geht's.
Du hast ja mehrere Forschungsschwerpunkte. Über einen möchten wir natürlich auch heute mit dir reden. Aber bevor wir dazu kommen, was wäre die effektivste Strategie für ein möglichst ungesundes Leben? Oder anders formuliert, wenn du ein Handbuch schreiben müsstest, so ruiniert man seine Gesundheit wissenschaftlich fundiert. Was stünde da drin?
Also ich fange mal an mit dem Rauchen. Ich würde jeden Tag Unmengen Zigaretten rauchen, würde jeden Tag Unmengen Alkohol trinken und würde Unmengen an zuckerhaltigen Nahrungsmitteln konsumieren und mich kein Stück bewegen und mir vor allen Dingen jeden Tag schlechte Gedanken machen und ganz viel Stress haben. Ich glaube, das wäre die beste Möglichkeit, sich seine Gesundheit auf effektivste Art und Weise zu ruinieren. Das wäre es, glaube ich, mal so kurz zusammengefasst, ja.
Mhm. Dann nochmal kurz zu deinen Forschungsschwerpunkten gerade zurück. Warum hast du dir eigentlich genau diese Themen ausgesucht? Also bist du da irgendwie reingeschlittert oder gab es eine Initialzündung oder irgendwelche persönlichen Gründe?
Ja, das ist ganz spannend, weil das hat sich tatsächlich so nach und nach entwickelt. Also der erste Schritt, glaube ich, war schon während meiner Postdoc-Zeit, die ich ja in einem Pharmaunternehmen verbracht habe, wo ich im Prinzip die Leidenschaft für die Hormone entdeckt habe. Also ich bin dahin und da war das Thema eben das Forschen mit Hormonen und das hat mich vorher schon interessiert, aber während meiner Promotion habe ich das nicht gemacht und dort habe ich das tatsächlich dann unglaublich schätzen gelernt. Ich war auch an einer tollen Stelle, also ich glaube, ich hätte keinen besseren Ort in Deutschland finden können, wo ich das hätte lernen können. Auch das Interagieren zwischen Chemikern, Medizinern, der klinischen Forschung, das hat mich doch sehr fasziniert und dann hat sich das auf sehr unerwartete Weise ergeben, dass mich der Weg von dort hier an die Sporthochschule geführt hat, was ich nie erwartet hätte. Also auf einmal war ich an der Deutschen Sporthochschule in Köln und da habe ich dann aber sehr schnell festgestellt, dass dieses Thema Hormone, deswegen bin ich ja auch hergekommen, hier halt in einer Art und Weise weiter bearbeitet werden kann, was noch hinausging über das in der Pharmaindustrie. Also nur als Beispiel, ich bin ja hier auch in der Anti-Doping-Forschung tätig, das auch schon seit sehr langer Zeit. Und jemand, der sich für Hormone interessiert, der sich im Anti-Doping-Bereich bewegt, der sieht Dinge, die sind unvorstellbar, was Menschen mit Hormonen machen, was die sich da auch antun. Diese Leute, die das missbrauchen, die machen Dinge, die würden wir als Tierversuch nicht genehmigt bekommen. Und das ist natürlich auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite für jemanden, der sich für Hormone interessiert, natürlich auch faszinierend, weil dann kann man Dinge sehen, die man so niemals hätte sonst untersuchen können. Und was dann natürlich sehr spannend war, war, dass irgendwann diese Sache mit den Umwelthormonen dann sehr aufgekocht ist. Da war ich gerade kurz hier und ich hatte damals das Glück, dass wir relativ schnell dann in so ein Projekt reingekommen sind, wo wir wegen der Hormonerkenntnisse kooperiert haben im Bereich der Phytohormone, der Umwelthormone. Und das dann hat wiederum die Brücke dann geschlossen eben zum Ernährungssektor und da ich mich ja sowieso für Hormone interessiere, war für mich immer schon das Endokrinum der Frau sehr viel spannender als das des Mannes, weil Frauen, da passiert viel mehr im Hormonsystem. Die kommen in die Pubertät, dann bekommen sie ihren regelmäßigen Zyklus. Sie können schwanger werden. Da passieren wieder völlig abgefahrene Sachen im Körper mit den Anpassungen. Und danach kommen Frauen in die Wechseljahre. Das heißt, wir haben dort, was die Hormone angeht, einfach Veränderungen täglich, monatlich, in bestimmten Phasen oder auch in bestimmten Lebensphasen, was natürlich viel spannender ist als ein Mann, der irgendwann in die Pubertät kommt, Testosteron bekommt, dann die Wirkung irgendwie umsetzt und spürt. Und ja, dann war's das im Prinzip. Dann bleibt da halt immer noch ein Mann, Und irgendwann wird es vielleicht ein bisschen weniger mit dem Testosteron. Aber nee, also das ist, glaube ich, für einen Endokrinologen ist die Frau sehr viel spannender als der Mann. Und ja, das bringt es dann irgendwo zusammen. Und dann kommt natürlich noch der Sport, ne, dass man dann eben sieht, man sieht im Doping, was kann Sport mit Menschen machen? Was macht es mit der Leistungsfähigkeit? Welchen großen Einfluss die Hormone haben? Und das dann aber dann zu übertragen auf dieses vom Missbrauch zum Gebrauch, auch diese Möglichkeiten haben wir. Und das spiegelt sich ja in den Forschungsprojekten wieder. Wir haben immer die beiden Seiten. Einmal die Forschung im Pharmabereich, die Ernährung, den Einfluss auf die körperliche Leistungsfähigkeit, sowohl im Missbrauchsbereich, aber auch dann natürlich die Frage, kann man das auch positiv nutzen? Und das ist genau das, was wir tun. Das spiegelt sich auch hier in der Abteilung. Wir sind ja hier im Prinzip in der total tollen Situation, dass wir von den Grundlagenforschungsaspekten, von der Zellkultur, von den molekularen Mechanismen bis hin zur humanen Interventionsstudie und das dann mit vom Leistungssport bis zum ja sehr kranken oder sehr alten, handicapten Menschen alles machen. Und das finde ich toll.
Ja, sehr interessant. Dann lass uns doch gleich nochmal direkt ins Thema einsteigen. Mhm. Wofür sind Hormone bei der Frau vor, während und nach den sogenannten Wechseljahren verantwortlich?
Eigentlich für alles, weil da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Hormone sind ja Teile des Kommunikationssystems im Körper. Das heißt, wenn wir uns irgendwie verändern, wenn wir uns anpassen, das ist jetzt ja an der Sporthochschule bei uns zum Beispiel das Training und die Trainingsanpassung, das ist aber im täglichen Leben die Anpassung an Klima, an bestimmte Lebenssituationen wie Schwangerschaft, dann erfüllen Hormone die Aufgabe von Botenstoffen. Das heißt, sie bilden die Kommunikation, sie stellen die Kommunikationsebene dar zwischen verschiedenen Organen. Wenn ich zum Beispiel trainiere, dann reagiert zum Beispiel meine Muskulatur, aber der Knochen muss auch gleichzeitig mit adaptieren und die Bänder und Sehnen. Wenn das nicht passiert, dann gibt es Verletzungen und das sozusagen zu koordinieren, das übernimmt dann eben die hormonelle Ebene. Das heißt, wir haben die schnelle Kommunikation, also die Nervenreize, die die Muskel zum Kontrahieren bringen. Wir haben dann aber auf der anderen Seite die Hormone, die im Prinzip dafür sorgen, dass alles aufeinander abgestellt wird und alles im Gleichgewicht ist. Und die typischen weiblichen Sexualhormone, die werden ja meistens assoziiert mit Reproduktion, also Zyklus, Schwangerschaft, Stillzeit, Gebären des Kindes. Aber wenn man sich jetzt mal nur diese Hormone anschaut, Östrogene zum Beispiel, dann muss man auch immer wissen, dass neben diesen typisch weiblich reproduktionsbezogenen Effekten auch jede Menge andere Effekte bestehen, physiologische Aufgaben, also Anpassung der Muskulatur, Kontrolle des Stoffwechsels in der Leber, Knochenmetabolismus und zwar nicht nur bei der Frau, sondern auch beim Mann. Also auch Männer haben Östrogene und brauchen die Östrogene. Insofern ist eigentlich fast überhaupt keine physiologische Funktion im Körper ohne die Mitwirkung von Hormonen oder ohne den Einfluss von Hormonen denkbar. Aber nochmal, bei der Frau im Mittelpunkt stehen eben diese typischen metabolischen Effekte. Wir reden zum Beispiel über Effekte bei der Neuroplastizität, Lerneffekte. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir wissen, dass Östrogene selbst bei der Entstehung von neurodegenerativen Prozessen wie Alzheimer eine Rolle spielen. Wir wissen, dass weibliche Sexualhormone Östrogene eine wichtige Funktion haben bei dem Schutz des Herz-Kreislauf-Systems. Arteriosklerose wird beeinflusst. Die Regeneration von Geweben, zum Beispiel nach Verletzungen, die Kollagensynthese und. Also wenn man es wirklich auf den Punkt bringt als Endokrinologe, dann wird man sehen, dass es überhaupt keinen physiologischen Prozess im Körper gibt, der nicht irgendwie von Hormonen beeinflusst wird.
Und was genau passiert mit dem Hormonstatus der Frau in der Prämenopause, während der Perimenopause, dann vielleicht auch direkt zur Menopause und eben in der Postmenopause? Kannst du dazu noch was sagen?
Was bemerkenswert ist, ist, dass wenn die Frauen eben in diese Vorphasen des Klimakteriums eintreten, dass das vor allen Dingen gekennzeichnet ist durch eine beginnende Imbalance. Da kommt auf einmal was aus dem Gleichgewicht. Das Hormonsystem ist ja außerordentlich komplex und wir haben eine Balance zwischen den verschiedenen Hormonen, die dann immer genau einjustiert wird. Und das kommt natürlich relativ schnell auch aus dem Gleichgewicht. Und das ist das, was, glaube ich, die Frauen in der Prä- und Perimenopause dann merken, dass auf einmal die Regelblutungen nicht mehr regelmäßig kommen, dass man auf einmal merkt, dass irgendwie man da eine Unruhe hat oder sowas, was durch einen Überschuss der Hormone kommt. Das ist auch vorher völlig unvorhersehbar. Das kann man nicht vorhersehen. Und was dann während des Klimakteriums passiert ist eben. Und das ist, glaube ich, das besonders Besondere, dass innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, physiologisch betrachtet, wir reden hier über 1 bis 2 Jahre, die komplette hormonelle Situation kippt. Das heißt, wir haben tatsächlich einen dramatischen Abfall der Östrogenspiegel innerhalb kürzester Zeit. Und dem steht gegenüber ein dramatischer Anstieg der Hormone, die aus der Hypophyse ausgeschüttet werden, das LH und das FSH, die ja den Zyklus normalerweise kontrollieren. Und das ist eben diese krasse Phase, diese relativ kurze Zeit. Und danach sind die Frauen dann in der Postmenopause, die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass eben die Östrogenspiegel so niedrig sind. Und diese Zeit danach, wo die Östrogenspiegel dann sehr niedrig sind, da passieren dann die langfristigen Veränderungen auf die Physiologie. Was die Frauen aber am meisten spüren, sind diese Veränderungen, die dann innerhalb kürzester Zeit stattfinden. Also man hat Probleme, das Gewicht zu halten. Auf einmal hat man Fettanhäufungen an Orten, wo man nie ein Problem hatte mit. Oder man merkt, dass die Haare auf einmal nicht mehr so schön oder so sind, wie sie früher waren. Man hat die Hitzewallungen, natürlich der Horror schlechthin, nach alledem, was ich aus den Gesprächen mit den Frauen gehört habe. Da leiden viele extrem drunter. Schlafstörungen treten auf. Das ist das, was die spüren. Und das passiert ja relativ fix. Manches kündigt sich an, manches ist dann im Klimakterium selbst vor allen Dingen gravierend. Und wenn das Ganze dann rum ist, die Östrogenspiegel sind unten, dann ist es sehr individuell. Manches verändert sich dann wieder, manches verbessert sich, manches bleibt gleich. Aber was die Frauen dann nicht spüren, das ist eigentlich das, was gefährlich ist. Das sind diese Veränderungen, die im Körper dann stattfinden, die langfristig dann zu Erkrankungen führen.
Und wie lange dauert denn das so im Schnitt, diese komplette Zeit, wenn die Perimenopause anfängt, ist bei jedem
ganz individuell. Mhm. Das ist sehr individuell. Wir haben, normalerweise haben wir so eine Zahl im Raum stehen, dass der Eintritt ins Klimakterium im Durchschnitt in Deutschland bei ungefähr 51 Jahren liegt, also ungefähr, aber die Varianzbreite ist gigantisch. Also wir haben teilweise, das kenne ich auch durch im Bekanntenkreis, also wir haben teilweise Frauen, die fast 60 sind, die noch nicht drin sind. Fragt natürlich nicht jede Bekannte, in welcher Zyklusphase oder in welcher, bist du jetzt postmenopausal oder sowas, aber das hat sich dann, ergibt sich dann einfach. Also ich gehe davon aus, die ist genauso alt wie wir, also wird sie ja postmenopausal sein, ist sie aber nicht, ne? Und das ergibt sich dann irgendwann, das ist dann überraschend. Ich kenne Fälle, wo Frauen schon mit Ende 30 ins Klimakterium gekommen sind, also sehr, sehr früh. Also da gibt es eine riesige Spannweite und auch die Dauer, über die sich das hinzieht, ist sehr, sehr individuell. Das macht es ja so unvorhersehbar.
Du hast gesagt, manche Frauen bekommen es auch sehr jung. Eine gute Freundin von uns sagt, sie ist schon mit 34 in die Wechseljahre.
Ja, das kann es geben. Da muss man natürlich medizinisch dann gucken, was ist die Ursache. Also das ist jetzt nicht das normale Alter. Also mit 34 ist eine Frau eigentlich normalerweise noch im voll reproduktionsfähigen Alter. Und 34 ist für den Eintritt in die Wechseljahre oder ins Klimakterium viel zu jung. Aber es kommt vor, da gibt's auch endokrinologische Ursachen dafür. Das muss dann abgeklärt werden, was dahinter steckt. Aber natürlich ist das nicht der Normalfall. Es gibt tatsächlich Zusammenhänge, die konstruiert werden für chronische Erkrankungen. Wir wissen zum Beispiel, das Brustkrebsrisiko ist erhöht bei Frauen, die sehr früh ihre erste Regelblutung bekommen haben im Leben, also die Menarche. Das ist ja mittlerweile auch so, dass die Frauen in Deutschland die immer früher bekommen. Also das hat sich in den letzten 100 Jahren nach vorne verschoben. Das hat was mit Ernährung und Versorgungssituation zu tun. Wir wissen, dass zum Beispiel Frauen, die sehr früh eine Menarche bekommen und sehr, sehr spät in die Wechseljahre kommen, ein höheres, statistisch gesehen, höheres Brustkrebsrisiko haben als Frauen, die relativ kurz das Fenster der Exposition hatten. Wir wissen, bei der Osteoporose ist es umgekehrt. Da ist es so, dass Frauen, die eben sehr früh ins Klimakterium kommen, dass da auch theoretisch das Osteoporoserisiko erhöht ist. Bei anderen Erkrankungen wissen wir es nicht. Also da gibt es so Diskussionen, wie ist es mit Demenz und wie ist es mit Diabetes? Da gibt es viele Unklarheiten. Aber diese Phase des Lebens, wo die Frauen halt, ich nenne das östrogenisiert sind, also wo sie permanent in diesen Bereichen der hohen Östrogenspiegel sind, die Länge, die Dauer, das macht schon was. Das kann sowohl für manche Erkrankungen positiv als auch negativ sein.
Was passiert denn beispielsweise, wenn aus gesundheitlichen Gründen die Gebärmutter entfernt werden muss?
Also erstmal ist es so, dass nur die Hysterektomie, also die Entfernung der Gebärmutter an sich, ja noch nichts am Hormonsystem macht. Es ist dann ein drastisches Beispiel, wenn die Frauen gleichzeitig die Ovarien entfernt bekommen. Das kann bei einer Hysterektomie passieren, das kann aber auch bei Tumorerkrankungen passieren. Das ist ein richtig drastischer Einschnitt. Das ist richtig dramatisch. Ich habe einen anderen Fall im Bekanntenkreis, das ist noch ein bisschen dramatischer. Das ist eine Frau gewesen, die wurde mit Brustkrebs diagnostiziert und bekam Antiöstrogene als Therapie und hat dann die Nebenwirkungen beklagt, weil sie sagte, das ist grausam, dieses Medikament, das macht mich total verrückt. Seitdem ich diese Antihormone nehme, da habe ich Hitzeballungen und ich fühle mich so schlecht. Ich will das absetzen. Ich meine, nee, das sind nicht die Nebenwirkungen des Hormons, sondern du bist innerhalb von wenigen Wochen voll in die Menopause geschossen worden. Das hättest du sowieso durchgemacht, aber nicht in so einem kurzen Zeitraum. Das heißt, sie hat das als Nebenwirkung der Therapie mit dem Medikament induziert. Ist es ja irgendwie auch. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich dieses unglaublich schnelle in die Menopause reingehen. Und wenn das natürlich so krass ist, also wir reden jetzt darüber bei der Entfernung der Ovarien oder bei so einer medikamentösen Kastration, dass wir dann halt innerhalb von Wochen in die Situation kommen. Und bei einer regulären Verlauf würden wir jetzt über einen Zeitraum von vielen Monaten oder vielleicht 1-2 Jahren reden. Und dann hat der Körper natürlich noch weniger Zeit, sich auf die Situation einzustellen.
Was ich ja auch spannend finde, fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Wie ist das denn? Macht es einen Unterschied, ob eine Frau ein Kind bekommen hat oder nicht?
Darüber gibt es, glaube ich, kaum Evidenz. Wir wissen bei bestimmten Krankheitsbildern, dass Kinderlosigkeit auch wieder in Bezug gesetzt wird mit bestimmten endokrinen Erkrankungen, insbesondere wieder mit dem Brustkrebs. Also Kinderlosigkeit ist tatsächlich ein Risikofaktor von vielen, ja, aber es ist ein Risikofaktor. Wir wissen das statistisch gesehen, dass die Entstehung von Brustkrebs begünstigt. Das hat was mit der Stillzeit und mit der Differenzierung der Brustdrüse während der Schwangerschaft zu tun. Wenn das nicht passiert, dann ist es wohl so, dass diese Zellen, die das könnten, vermehrt dazu neigen, praktisch sich zu verändern. Aber ob jetzt also ich glaube, da gibt's keinen Zusammenhang. Das ist mir nie zu Ohren gekommen, als dass jetzt eine Mutter mit 7 Kindern, dass die weniger oder mehr Probleme hat. Was ich weiß, ist natürlich, dass ältere Mütter, die spät ihre Kinder bekommen und dann unmittelbar danach ins Klimakterium, das gibt's ja, das muss wohl super mega unangenehm sein. Das muss richtig, weil dann kommt eben die Belastung des Kindes mit der gleichzeitigen Klimakteriumsveränderung dazu. Das ist, glaube ich, keine sehr erfreuliche Situation. Mhm. Was ja aber mittlerweile immer häufiger auch passiert.
Welche Symptome sind denn so die häufigsten, die die Frauen quälen?
A, die Hitzewallung, Nummer 1. Ja. Aber in unsere Studien kommen die Damen nicht wegen den Hitzewallungen, sondern in unsere Studien kommen sie, weil sie merken, dass sie Probleme haben, ihr Körpergewicht zu halten, dass sie merken, dass sie an bestimmten Stellen Fett anlagern, wo sie es eigentlich früher nicht gewohnt waren. Ne, ich esse sowieso weniger und nehme immer noch zu. Ich mache Sport und trotzdem wird der Popo immer dicker oder auf einmal ist das Speckröllchen da und das war früher nicht da. Das ist, glaube ich, das Treibende, was auch die Frauen am allermeisten motiviert, in unsere Studien zu gehen. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch etwas, was die Lebensqualität wohl oft sehr beeinflusst. Das sind die Schlafstörungen. Also das sind so die drei Dinge im Alltag, die am aller nervigsten sind. Also ich kenne das sehr gut im Freundes- und Bekanntenkreis und das muss sehr, sehr schlimm sein, ja, wenn es sehr ausgeprägt ist.
Ja, das ist eine sehr sensible Phase und wenn man sich halt die Symptome anguckt, wir haben mal gesammelt, Eva und ich, was bei in unserem Freundeskreis bei den Frauen so zusammenkam. Also Schlaflosigkeit, Hitzewallungen natürlich auch, dann Gelenk- und Muskelschmerzen,
ja.
Brain Fog, Vergesslichkeit, also man geht in die Küche und weiß dann nicht mehr, was man da wollte.
Ja, natürlich wird jede Frau, die Postmenopause, alles irgendwann auch alt. Und dann kann man irgendwann nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt eigentlich die direkte Folge der Wechseljahre und was ist einfach die Folge des natürlichen Alterungsprozesses. Deswegen schließen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Studie mit postmenopausalen Frauen, dann könnten wir ja auch 85-Jährige rekrutieren. Das machen wir nicht, weil die sind alt. Und per Definition ist man ja alt, wenn man die 60 überschritten hat, erschreckenderweise. Aber so ist die so ist das in der Gerontologie die übliche Definition. Jeder, der über 60 ist, ist alt. Das sagt natürlich gar nichts, weil es gibt ja verschiedene Definitionen des Alters, kalendarisches Alter, biologisches Alter und so weiter und so fort. Aber wir schließen normalerweise Frauen über 65 aus, weil dann kommt nämlich genau der Punkt. Ist sie jetzt vergesslich, weil sie keine Östrogene mehr hat, oder ist sie einfach vergesslich, weil sie einfach älter ist und das normal ist, oder ist sie vergesslich, weil es halt vielleicht auch schon die Vorstufe von einer Demenz ist? Das wissen wir ja mittlerweile, dass man an bestimmten Kriterien schon 10, 15 Jahre vorher erkennen kann, bevor die ersten Auffälligkeiten auftreten, dass da jemand demenzgefährdet ist. Ich habe das leider auch im familiären Umfeld erlebt. Und da im Nachhinein, wenn man das dann so die 20 Jahre retrospektiv passiert, denke ich mir, ja, da war vor 20 Jahren schon was, das war komisch. Das hat sich dann einfach immer weiter verstärkt, ja. Deswegen, also wir wissen, dass die Östrogene einen Einfluss nehmen auf die Plastizität der Gehirn. Und wir wissen auch, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen Neuroprotektion und Alzheimer. Das wird auch im pharmakologischen Bereich diskutiert. Aber wie sich das dann individuell auswirkt, wissen wir nicht. Aber das ist natürlich auf jeden Fall ein Risikofaktor.
Und was ist mit Blasenschwäche oder auch Gereiztheit?
Ja, natürlich. Der große Bereich der Psychologie kommt natürlich noch mit hinzu. Wobei, das ist auch ganz interessant. Ich bin ja jetzt nun eher ein Endokrinologe und Naturwissenschaftler, aber diese ganze Sache mit dem Klimakterium und mit den Menopausenbeschwerden hat auch eine soziologische, psychologische Dimension. Die Frage ist, also sind es direkte oder indirekte Effekte? Oder ist es die Gesamtlebenssituation? Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehört oder einen Beitrag gehört, das war bei der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, da ging es nur um die Psyche, wo also eine Kollegin oder eine Endokrinologin gesagt hat, Wechseljahrsbeschwerden, das muss man nur psychologisch therapieren, da brauchen wir gar keine Medikamente oder so. Wir machen das mit einem psychologischen Ansatz. Und auch wenn man sich mit den Frauen unterhält, ist das ziemlich cool, wie die damit umgehen. Es gibt Frauen, die leiden, oh, ich habe heute wieder meine Hitzeballung und mir geht's überhaupt nicht gut und so. Und dann steht die Nachbarin nebendran und guckt sie an und sagt, du bist so ein richtiges Weichei. Ja, ich habe das auch, aber ich mache da nicht so ein Gedöns draus. Ja, also wenn ich würde mich das nie trauen, das zu sagen, aber so unterhalten die sich teilweise untereinander. Das heißt, die gehen auch ganz unterschiedlich um. Wir haben auch Fälle, wo ich mir das so praktisch mal vorstelle. Es ist ja nicht so, dass die Damen, die bei uns in den Studien sind, dass das alte Frauen sind, sondern das sind Frauen zwischen, wie ich es gesagt habe, Mitte 40 und Mitte 60, die auch alle noch im Berufsleben teilweise stehen und teilweise auch sehr anspruchsvolle Berufe haben. Und wenn man dann sich mit einer Rechtsanwältin unterhält, da hat das Thema Hitzewallung eine ganz andere Dimension. Sie sagt, ja, ich stehe da jetzt, mache mein Plädoyer vor Gericht und jetzt habe ich Hitzewallung. Das ist total ätzend, ja, weil ich in dem Moment mich gar nicht mehr konzentrieren kann. So eine Hitzewallung ist ja was physiologisch tatsächlich passiert. Also das ist ja auch was Männer vielleicht gar nicht verstehen. Die Körpertemperatur steigt ja messbar an. Die bildet sich das ja nicht ein. Es passiert ja wirklich. Aber wie man damit umgeht, das ist dann die andere psychologische Ebene. Also mein Erscheinungsbild, dass ich mich nicht mehr wohlfühle. Oder was auch diskutiert wird, Wechseljahre bedeutet oft auch familiärer Umbruch. Erleben wir alle. Ne? Also jeder, der Kinder großgezogen hat, sieht dann, dass die irgendwann flügge werden und ausziehen. Und dann kriegt man schon mal schlechte Gefühle. Ich habe das auch selbst durchlebt. Also als mein Sohn zum ersten Mal dann sagte, ich ziehe jetzt aus, da ging es mir gar nicht gut, ne, damit. Also selbst mir ging es nicht gut damit. Und ich glaube, dass das auch eine Komponente ist, die eine Rolle spielt, die dann noch mit dazukommt.
Also auch in der Medizin allgemein wird ja oft darüber diskutiert, dass es viele Krankheitsbilder oder viele Auswirkungen auch von Krankheiten nicht gäbe, wenn da nicht der psychische Aspekt wäre.
Wobei mir nochmal wichtig ist, ne, das nochmal zu betonen, die Wechseljahre selbst und der Eintritt in die Wechseljahre sind keine Krankheit, sondern es ist eine ganz normale physiologische Situation im Leben einer Frau. Und da hat sich auch viel verändert, wenn man sich das anschaut. Also früher war es tatsächlich so, gesellschaftlich in der Veränderung, da war gesagt, ja, warum gibt's das überhaupt? Und so nach dem Motto, ja, wenn die Reproduktionsphase einer Frau beendet ist, dann hat sie keine Existenzberechtigung mehr und dann kann sie sterben. Und das ist völliger Quatsch, auch biologisch totaler Quatsch, weil wir wissen aus der Zoologie, oder aus der Biologie, da kommt dann der Biologe wieder, der sagt, ja, sowas gibt's ja nicht nur bei Menschen. Ja, das gibt's ja auch bei Tieren. Es gibt ja auch postmenopausale Wale und Elefantinnen. Ja, und warum gibt es das? Und da gibt es evolutionsbiologisch einen ganz wichtigen Punkt. Ab einem bestimmten Alter ist es so, dass eine Frau, wenn sie sich reproduziert, einfach durch die Eizellen und durch die genetischen Veränderungen das Risiko sehr groß ist, dass ein Nachkomme genetisch geschädigt ist, dass die Schwangerschaft nicht gut verläuft. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn mehr, selbst Kinder zu bekommen. Es macht aber total viel Sinn, alt zu werden, auch wenn man nicht mehr reproduktionsfähig ist, und dann als Oma die Töchter zu unterstützen in der Aufzucht ihrer Kinder, weil auch das Erbgut der Oma ist. Das ist, es gibt so das egoistische Gen. Die Oma-Gene leben in den Kindern der Töchter weiter, und deswegen macht es biologisch total viel Sinn in sozialen Gruppen, dass es eben ältere weibliche Individuen gibt, die sich vor allen Dingen darauf fokussieren, für den Erfolg, den Reproduktionserfolg der Jüngeren zu sorgen. Und das sehen wir auch bei Tieren, das sehen wir bei Walen, das sehen wir bei Elefantinnen, das sehen wir bei Menschen eben auch. Ich kenne das aus anderen Kulturkreisen. Ich war jetzt auf Bali, da gibt es noch die Großfamilie, die leben alle zusammen, und selbstverständlich kümmern sich die Großeltern um die Aufzucht oder um die Erziehung der Enkelkinder und nehmen Last ab. Und ich bin selbst in der Großfamilie aufgewachsen, mit Oma und Opa zusammen in einem Haus, was für meine Mutter sicherlich grauenvoll war, wegen Erziehungsinterferierung und sowas. Aber für uns als Kinder war es toll. Und das gibt's aber heute nicht mehr, ne? Weil die moderne Gesellschaft, Flexibilität, wir sollen irgendwo hinziehen, wir sollen Jobs so da suchen, wo es die gibt. Und Menopause und Postmenopause ist keine Krankheit. Aber es entstehen Risiken für die Entstehung von Krankheiten. Das muss man differenzieren. Das eigentliche Geschehen ist keine Erkrankung. Genauso wenig wie eine Schwangerschaft, das vielleicht nochmal dazu zu sagen. Ja, ist auch keine Krankheit.
Das ist sehr interessant, weil es gibt halt zwei Dimensionen, also wenn ich das richtig verstanden habe, der Wechseljahre. Das eine ist tatsächlich der Punkt, wie die Frau sich fühlt, was sehr abhängig auch davon ist, wie sie halt psychisch aufgestellt ist, wie die Lebenssituation ist. Es gibt aber natürlich noch die andere Dimension, die du gerade angesprochen hast, nämlich das gesundheitliche Risiko. Das heißt, es können dann Krankheiten entstehen. Ich will mal in diese Richtung weiterfragen, und zwar, es geht jetzt um das Thema Prävention. Provokant gefragt, wenn eine Frau oder wenn Frauen sich nicht rechtzeitig darum kümmern, auch präventiv tätig zu werden oder sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen, bedeutet das dann, dass sie mit möglicherweise erheblichen gesundheitlichen Risiken auch zu tun haben?
Kurze Antwort ja. Und jetzt die differenzierte Antwort ja, weil, wenn man es jetzt konkret auf die Situation der Frau zum Beispiel fokussiert, eines der drastischsten Beispiele ist sicherlich Osteoporose. Und da bin ich auch momentan sehr sensibel, weil ich das selbst erlebt habe in den Studien. Ich hätte nicht gedacht, ehrlich, dass das so ein riesiges Problem ist. Und Osteoporose ist eine Erkrankung, das merken die Frauen nicht. Wenn die es merken, dann ist es zu spät, weil dann bedeutet das in der Regel, dass sie bereits eine Fraktur bekommen haben. Und das kann sehr jung geschehen. Ich habe es tatsächlich erlebt im Freundes- und Bekanntenkreis, wo Frauen in dem Alter von einem auf den anderen Tag einen Wirbelbruch hatten und überhaupt keine Ahnung hatten, wie osteoporotisch sie sind. Und mit dem Eintritt in die Menopause beschleunigt sich der Abbau der Knochendichte sehr schnell. Und die Frage, wann es dann so vermindert ist, die Knochendichte, dass es ein Frakturrisiko gibt, das hat was damit zu tun, wie hoch ist die Knochendichte. Also nach dem Motto, wie schnell sinkt es ab, das ist individuell. Und das wird auch von Lebensfaktoren beeinflusst. Und es gibt die andere Komponente, von welcher Basis gehe ich eigentlich aus? Wenn ich jetzt junge Frauen habe und die haben einen ungesunden Lebensstil, das bedeutet, sie rauchen und sie ernähren sich zum Beispiel nicht bewusst, also nehmen zu wenig Kalzium auf, trinken vielleicht Alkohol und bewegen sich nicht. Dann haben wir eine Situation, wo die Knochendichte schlecht aufgebaut wird. Und das ist eigentlich was Frauen machen müssen zwischen der Pubertät und dem 40. Lebensjahr. Da müsste man eigentlich so gesund wie möglich leben und so viel Sport wie möglich treiben, um die Knochendichte aufs höchste Level zu bringen, weil von da an geht's immer nur noch bergab. Das heißt, wenn der Hügel groß ist, der Gipfel hoch ist, dann zehrt man lange davon. Und wenn er halt leider nicht so hoch ist, dann nicht. Dann gibt's aber auch das Gegenteil. Wir haben die Frauen, die total viel Sport machen und die machen zu viel. Da sind dann unsere Leistungssportlerinnen, Ausdauerathletinnen, die kommen dann ins sogenannte Red-S-Syndrom, die haben dann ein Energiedefizit, weil sie einfach so viel körperlich aktiv sind und so wenig essen, auch aus Leistungsgründen. Ne, ist gut für eine Triathletin, schlank zu sein, kein Fett zu haben, und viel Sport zu treiben. Und die bauen dann auch keine Knochendichte auf. Und das ist so ein Beispiel, da müssten die Frauen in dem Alter schon drauf achten. Ist natürlich schwierig. Wie mache ich Prävention mit jungen Menschen, die noch keine Krankheiten haben? Ne? Aber das ist ein schönes Beispiel. Und dann, wenn sie dann ins Klimakterium kommen, dann oder in die Wechseljahre oder die Postmenopause, dann beschleunigt sich das eben rapide. Und dann kann man auch noch was tun, Aber wenn ich mit Übergewicht und mit einem schlechten körperlichen Zustand schon in die Wechseljahre reingehe, dann werde ich auch sicherlich ein höheres Risiko haben, als wenn ich fit bin. Also deswegen, ja. Also man muss schon vorbereitet sein. Das Problem ist nur, wie bringe ich das den jüngeren Menschen bei, in ihrem Alter schon an das Alter zu denken. Ja, das ist in der, liegt in der Natur der Sache, dass man da im Prinzip wenig Gegenliebe hört, weil ja, es geht einem ja noch gut, man ist ja fit.
Absolut. Ist das denn eine aufwendige Untersuchung?
Ja, schon. Also die klassische Methodik setzt ja praktisch eine röntgenologische Untersuchung voraus. Das heißt, was eigentlich gemacht wird, ist, dass man die Dichte des Knochens mit dem DEXA-Scan testet. Und das ist eine radiologische Untersuchung, die natürlich auch eine Strahlenbelastung darstellt und dementsprechend ja auch dann nicht beliebig häufig gemacht wird. Es gibt auch Biomarker, die man messen kann. Die werden aber in den Leitlinien normalerweise zusätzlich eben gemacht. Also der Goldstandard ist schon die Messung der Knochendichte. Und deswegen kann man auch verstehen, dass natürlich nicht jede Person jetzt einfach x-beliebig häufig zum Röntgen geschickt wird, weil auch Kosten entstehen. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass ab einem bestimmten Lebensalter das mega sinnvoll wäre, dass die Frau so, was weiß ich, mit Mitte 40 mal drüber nachdenkt, sowas machen zu lassen. Insbesondere, wenn es dann vielleicht auch noch eine Anamnese in der Familie gibt, weil das ist ein Alter, wo man vielleicht auch noch vor dem Eintritt in die Menopause anfangen könnte, noch gegenzusteuern, Prävention zu betreiben. Wenn dann der Knochen, die Knochendichte so runter ist, dass Frakturrisiko besteht, kann man eigentlich nur Schadensbegrenzung betreiben.
Man kann es nur stoppen, man kann es jetzt nicht wieder auffüllen sozusagen.
Es gibt natürlich auch neue Therapiemöglichkeiten, es gibt neue Medikamente, die auch gut wirken, die natürlich auch wieder sehr, sehr teuer sind. Da sind wir wieder beim Thema gesellschaftliche Kosten der Therapie, ne? Stichwort wird momentan nur von privaten Krankenkassen übernommen, Klammer zu, ja, und sowas. Und nein, aber der Tenor ist eigentlich, dass man den Aufbau der Knochendichte ab einem bestimmten Alter nur noch sehr schwer hinbekommt. Man muss unter allen Umständen eine Möglichkeit finden, zu verhindern, dass die Frau eine Fraktur bekommt. Weil wenn man dann eine Fraktur erlitten hat, dann führt das zu Einschränkungen, die nicht schön sind. Und deswegen muss das eigentlich verhindert werden.
Zu welchem Arzt soll ich denn jetzt eigentlich gehen? Also wenn ich meinen Hormonstatus bestimmen lassen möchte in einer gesetzlichen Krankenversicherung, soll ich zum Hausarzt, zum Frauenarzt oder soll ich direkt zum Endokrinologen gehen?
Also auch wieder etwas komplizierter. Also meine Erfahrung war in den Gesprächen mit den Frauen, dass der normale Hausarzt erstmal das gar nicht macht, Hormonspiegel zu bestimmen. Der guckt in sein Budget und sagt, nö, brauchen wir nicht. Kostet Geld und machen wir nicht. Also es sei denn, Sie sind Privatpatientin, dann es geht alles. Aber für die normalen Kassenpatientin ist das allein schon ein Problem. Und so von der Frage, wo gehe ich denn da hin? Eine gute Hausärztin, ein guter Hausarzt kann toll sein. Mhm. Ja. Aber wenn es jetzt um diese endokrinologischen Sachen geht, auch da, ich bin keine Frau, aber naheliegend ist ja meistens erstmal der Gynäkologe, also der Frauenarzt. Wobei meine Erfahrung sagt, dass es auch da sehr heterogen ist, was die Kenntnisse über Endokrinologie angeht. Also nicht jede Gynäkologin, jeder Gynäkologe ist auch ein Endokrinologe. Meine gynäkologischen Erfahrungen habe ich während der Schwangerschaft meiner Frau gemacht. Da war ich, glaube ich, der Albtraum des Gynäkologen, weil ich dauernd irgendwie vom Ultraschall bis zu den Hormonen nur geklugscheißt habe die ganze Zeit. Und das war, glaube ich, für den nicht so schön. Ich frage auch zum Beispiel meine Freundinnen, die jetzt zum Beispiel so konfrontiert sind mit Osteoporose, haben die bei euch die Hormone bestimmt? Haben die Vitamin-D-Spiegel bestimmt? Was kriegt ihr jetzt? Das ist total unterschiedlich, ja.
Jetzt hattest du gerade schon die verschiedenen Blutwerte angesprochen. Also was für Laborwerte sollen denn abgenommen werden?
In der Phase, wo man denkt, aha, jetzt bleibt die Regelblutung aus, bin ich denn jetzt schon in der Situation, wo meine hormonellen Veränderungen dauerhaft sind? Da gibt es eigentlich Standard-Sachen, die man bestimmt, Progesteron, Östradiol. Ich würde auch immer Testosteron mitbestimmen lassen. Das wird nicht oft gemacht, aber das finde ich auch wichtig. Und dazu noch luteinisierendes Hormon und follikelstimulierendes LH, FSH, weil das typische Profil der postmenopausalen Frau sieht eben so aus, dass eben die Östrogene ganz unten sind und FSH ist total weit oben. Und wenn man das Profil hat mit der Aussage, ich habe seit einem Jahr keine Regelblutung mehr, dann kann man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Frau tatsächlich postmenopausal ist. Und das sind bei uns auch die Einschlusskriterien. Wenn wir die Frauen in die Studien reinnehmen, dann ist das genau das, was wir untersuchen.
Aber das ist ja eigentlich eine relativ lange Zeit, in der wir jetzt überhaupt nicht wissen, was mit uns los ist. Und wir können auch nirgendwo hingehen.
Man kann schon, aber die Frage ist halt, was man dann für Ratschläge bekommt. Und das Problem ist ja wirklich, dass die Frau in dieser Übergangsphase, dass das ja wirklich alles völlig fluktuierend ist und vollkommen aus der Kontrolle gerät. Und was ja viele auch gar nicht wissen, ist, dass das auch ein Risiko ist, zum Beispiel für die Entstehung dann von anderen endokrinologischen Störungen, die auch sehr gravierend sind, wie zum Beispiel Schilddrüsenhormonunterfunktion. Das taucht auch genau in dieser Phase häufig auf. Da sind Frauen sowieso viel häufiger von betroffen als Männer. Wir haben hier zum Beispiel auch ganz junge Frauen an der Sporthochschule, Studentinnen im Alter von ein paar 20, die Sport treiben, die Schilddrüsenunterfunktion haben, was für früher auch gar nicht thematisiert wurde. Also das haben nicht nur die älteren Damen. Nach einer Schwangerschaft tritt es vermehrt auf und nach der Menopause ganz häufig. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass eine Frau Probleme hat, Gewicht zu halten, ja, dann ist das jetzt eigentlich die Folge des Östrogenmangels oder hat sie auf einmal eine Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, ich muss eigentlich auch die Schilddrüsenhormone mitbestimmen. Das gehört auch mit dazu. Gerade wenn man jetzt damit konfrontiert ist, dass man sagt, ich kann mein Gewicht nicht mehr halten, ich nehme zu, Fettverteilung ändert sich. Das kann auch eine Schilddrüsenstörung sein, die dann auftritt und vorher vielleicht nicht da war.
Mich betrifft es zum Beispiel auch. Also ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Also ich habe jetzt gerade Werte bekommen, dass mein Arzt mir gesagt hat, auch ein Sportmediziner, lass dich bitte auf Hashimoto testen, mal untersuchen. Ja. Und jetzt bin ich natürlich da und denke mir so, okay, wie grenzt man das denn ab?
Hashimoto ist ja nun sehr, sehr weit verbreitet. Das kenne ich auch zu Genüge. Da ist es halt so, da kann die Frau dann noch so viel Sport treiben und noch so viel Östrogene nehmen. Wenn nicht genug Schilddrüsenhormon ist, dann wird sie das Problem mit dem Gewicht nicht in den Griff bekommen. Dann fängt der Endokrinologe an, Schilddrüsenhormon zu geben. Das führt aber in der Regel zu einer Gegenregulation dann im Körper. Ne, das ist ja das, was ich vorhin sagte. Das ist eine Balance, da ist ein Gleichgewicht. In dem Moment, wo ich von außen interferiere, verändert sich das Ganze. Und das kann dann auch ganz schnell in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Und wenn man jetzt von außen Schilddrüsenhormone gibt, dann unterdrückt man die körpereigene Produktion, dann gibt man wieder mehr. Und dann ist es aber nicht nur entscheidend, wie viel Schilddrüsenhormon habe ich, sondern wie viel freies Schilddrüsenhormon habe ich. Wie wird das gebunden im Körper und wie wird das wieder beeinflusst? Also das ist ja das, was Endokrinologie so spannend macht, also für einen Endokrinologen und so schlimm für eine betroffene Person, die eben an einer endokrinologischen Erkrankung leidet, weil es eben gar nicht so einfach ist, das in den Griff zu kriegen. Und das müssen dann eben die Endokrinologen versuchen, individuell rauszufinden, was ist das richtige Medikament, was ist die Dosis, ist es jetzt eine Folge nur des Östrogenmangels, muss ich Schilddrüsenhormon substituieren, wie gehe ich damit um? Schwierig, ja.
Also es ist dann quasi so, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und ich bin ständig müde, das ist ja auch könnte ja auch bei Hashimoto sein, oder ich habe eine Gewichtszunahme, dass ich dann eigentlich schon dahin gehen muss mit meiner kleinen Liste und sagen müsste, es könnte ja sein, dass ich in der Perimenopause bin. Wie kann man den Arzt dazu bringen, dass er das testet?
Genau die Situation hatten wir vor einiger Zeit, dass meine Frau Übermüdigkeit geklagt hat und der Meinung war, sie ist nicht richtig eingestellt mit dem Schilddrüsenhormon. Und dann habe ich mir die Blutwerte angeschaut, ein großes Blutbild gemacht, große Analyse gemacht. Und klar waren die Östrogene im Keller und Schilddrüsenhormon war aber ausreichend vorhanden. Und dann habe ich mir die Eisenwerte angeschaut und habe gedacht, da ist doch ein Ausrufezeichen hinten dran. Dann bin ich zu meiner Frau und habe gesagt, sag mal, Eisenmangel, ne, total, ist das nicht angesprochen worden? Ist doch hier eindeutig. Nee, haben wir nicht drüber gesprochen, hat er nicht gesagt. Jetzt kriegt sie Eisenpräparate, also substituiert. Das kann auch eine Ursache für Müdigkeit sein. Das heißt, eigentlich, wenn man verstehen will, wenn eine Frau spezifische Probleme hat, zum Beispiel müde ist, dann kann es an den Östrogenen liegen. Es kann sein, dass sie einen Eisenmangel hat. Es kann sein, dass es eine Schilddrüsenunterfunktion ist. Es kann alles zusammen sein. Und dementsprechend muss ich mir erstmal die Werte erheben, um das überhaupt festzustellen. Und im zweiten Schritt muss ich mir auch die Zeit nehmen, das in Ruhe anzuschauen und zu analysieren. Und wenn man jetzt natürlich einen Hobby-Endokrinologen oder einen Hobby-Gynäkologen oder was auch immer als Lebenspartner hat, dann macht der das, der guckt dann da drauf und klugscheißt. Und der Arzt in der Praxis, eine von vielen Patientinnen, Zeitstress und dann wird sowas übersehen. Und viele haben gar nicht die Zeit oder die Möglichkeit, sich so intensiv mit der Patientin zu beschäftigen. Die gucken nur, ist keine Leukämie oder so, jetzt mal überspitzt gesagt, also kein lebensbedrohlicher Zustand. Und dann verschreiben wir mal was und dann geht der Patient nach Hause.
Dann kommen wir nochmal zu den Risiken, die durch den absinkenden Hormonspiegel während der Wechseljahre entstehen können. Da haben wir einmal die kardiovaskulären Erkrankungen, also Bluthochdruck, steife Blutgefäße, was hin zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führen kann, aber auch Stoffwechselerkrankungen wie Osteoporose. Würdest du nach deinen Kenntnissen Frauen ab einem gewissen Alter zu einer Hormonersatztherapie raten?
Also das muss man auch wieder differenzieren. Also ich persönlich als Endokrinologe finde, dass Hormone was sehr Positives sein können. Und ich weiß auch, dass es Beschwerden gibt in den Wechseljahren, die man eigentlich nur oder fast nur effektiv mit Hormonen behandeln kann. Also wenn wir uns zum Beispiel mal die Hitzewallungen anschauen, ist es tatsächlich so, dass es nichts Effektiveres gibt für Hitzewallungen als eine Gabe von Hormonen. Und ich weiß auch aus den Gesprächen mit den Frauen, die unter Hormonersatztherapie sind, dass sich bei vielen Frauen schlagartig viele Dinge verändern. Das merken die Frauen sofort und sind dann meistens auch sehr begeistert und das hilft ihnen auch im Alltag. Insofern bin ich nicht gegen Hormonersatztherapie, also persönlich, obwohl ich auch die Risiken kenne, natürlich, wie zum Beispiel das Osteoporose-Risiko oder auch das kardiovaskuläre Risiko, also die Langzeitkiller, Diabetes, Krebsrisiko, Fragezeichen, das war ja eine der großen, ist auch meiner Meinung nach immer noch ein Diskussionspunkt, den man nicht vergessen darf. Ich finde, das ist eine individuelle Entscheidung, die abhängig ist von der individuellen Situation. Um es mal konkret auf eine Empfehlung zu bringen, ich bin kein Arzt, aber von meiner endokrinologischen Meinung her, was ich nicht gut finde oder wo ich mich nicht mit anfreunden kann, ist der Gedanke, dass Frauen jetzt einmal eine Hormonersatztherapie bekommen und dann bleibt das so die nächsten 20, 30 Jahre. Es ist für mich eine Übergangssache. Das heißt, wenn es jetzt ganz, ganz schlimm kommt, wenn die Beschwerden groß sind, dann würde ich den Frauen sagen, okay, wenn es gar nicht anders geht und wenn ihr meint, es tut euch gut und ihr fühlt euch gut damit, dann macht das. Unter den entsprechenden Risikoabwägungen natürlich. Aber jetzt sozusagen jahrzehntelang eine FART zu sein, nee. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil es ist nicht natürlich. Das muss man auch so sehen. Nochmal, die Menopause ist keine Krankheit. Die Menopause ist ein physiologischer Zustand, der die Entstehung von Krankheiten begünstigt und der mit Wirkungen, Nebenwirkungen verbunden ist. Frau ist nicht Frau, es gibt Risikogruppen. Die Frage ist, was für eine Hormonersatztherapie? Auch da gibt es Unterschiede. Ich würde niemals empfehlen, das dauerhaft zu nehmen, also auf Jahre hinweg. Und ich würde auch nicht sagen, und das ist eigentlich das Gefährliche an der Sache, sagen, ich nehme Hormone, ich muss jetzt keinen Sport mehr machen und nicht auf die Ernährung achten. Ja, das kann es auf keinen Fall sein. Ne? Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Was mich interessiert ist zum Beispiel, kann ich denn mit der Dosierung der Hormone vielleicht runtergehen, was ja dann immer positiv für die Nebenwirkungen ist. Ne? Also Kombination von Bewegung und Einnahme von Medikamenten. Die meisten Pharmaunternehmen wollen einfach ihre Medikamente verkaufen. Und dass man das vielleicht verbessern kann, die Wirkung oder so, indem man zusätzlich das in einen kompletten Lifestyle-Intervention einbettet, das kommt da gar nicht vor. Das müsste es aber eigentlich sein. Das könnte mir also vorstellen, dass Frauen zum Beispiel Hormone nehmen, aber mit viel niedriger Dosierung, wenn sie regelmäßig den und den Sport treiben oder wenn sie, keine Ahnung, regelmäßig meditieren, dass die Hitzewallungen in Kombination mit Hormonen dann auf einmal weg sind. Sowas fehlt mir, ja. Aber da gibt es Gründe, warum das nicht gemacht wird. Ja, das sind halt viele auch Interessen, die dahinter stecken. Das muss man sagen.
Dann steigen wir da doch mal ein. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, Hormone zu konsumieren, sag ich mal.
Ja, ja.
Es gibt ja, so wie ich das verstanden habe, eine klassische, ich nenne es jetzt auch mal pharmazeutische Therapie mit synthetischen Hormonen. Dann gibt es bioidentische Hormonersatztherapie und es gibt ja auch diese Phytohormone.
Ja, genau.
Der rein pflanzliche Weg. Kannst du mal ganz kurz erklären, wo da die Unterschiede sind?
Ja, also fangen wir mal mit den bioidentischen Hormonen an, das ist am einfachsten. Also wir haben ja alle unsere Hormone, die unser eigener Körper produziert und das sind bei den Frauen, sind das eine ganze Reihe von Östrogenen und Gestagen-Varianten, aber die dominierenden sind ja das 17-Beta-Östradiol und das Progesteron, zumindest bei der Frau in der Prämenopause. Und wenn man jetzt den Frauen exogen, also von außen, genau diese Hormone gibt, dann redet man von bioidentischen Hormonen. Und das hört sich erstmal toll an, so wie ein bio-natürliches Aroma. Aber das muss nichts Tolles sein. Wenn ich jetzt das Brustkrebsrisiko mir anschaue, Entschuldigung, aber da ist es vollkommen egal, ob das Hormon in meinem Körper produziert wird oder ob ich das von außen gebe, es ist das 17-Beta-Östradiol. Das Hormon bleibt ein Hormon und wenn ich es von außen gebe, dann greife ich in den endokrinen Mechanismus ein. Und die Frage ist jetzt, was passiert im Körper eigentlich damit? Also mit dem Naturidentisch, das stößt mir seit einer gewissen Zeit tierisch auf. Darüber habe ich mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Die sehen das ähnlich. Das ist so ein Marketing-Gag momentan. Wir haben früher genau das Gegenteil gesagt. Wir haben gesagt, wir müssen was Besseres finden als die natürlichen, weil wir wollen die guten Sachen erhalten in der Substanz und die schlechten Sachen raus. Das heißt, ich konstruiere mir jetzt ein künstliches Hormon. Das hat noch alle guten Eigenschaften und die gibt's auch. Und die schlechten sind weg. Es gibt ja Abkömmlinge von Östrogenen, die nur auf den Knochen wirken und nicht auf den Uterus und die kein Brustkrebsrisiko machen. Oder es gibt Hormone, die sogar Brustkrebsrisiko vermindern, aber trotzdem zum Beispiel positive Effekte am Knochen haben. Also das ist jetzt alles sehr komplex und würde uns jetzt völlig abbringen vom Weg. Ich will damit nur sagen, wenn ich jetzt irgendwie einen Pudding esse und da ist richtige Vanille drin und es ist keine künstliche, dann ist das gut, wenn ich schreibe, ich habe natürliches Aroma. Aber beim Hormon ist das nicht so. Auch sehr interessant, die Applikationsform der Hormone, also kriege ich die jetzt sozusagen oral appliziert oder kriege ich die auf die Haut geschmiert, da wird dann oft argumentiert, dass das Transdermale, dass das zum Beispiel weniger Nebenwirkungen hätte und da gibt es auch pharmakologische Gründe für, das stimmt schon. Wenn man es oral nimmt, dann wird das ja erstmal über die Leber geleitet, also vom Darm aus. Und dann wird in der Leber auch dann was verändert und das belastet auch die Leber. Wenn man es auf die Haut schmiert, dann geht es direkt in den Blutkreislauf, weil die Hormone ja praktisch durch die Haut hindurch diffundieren können. Das berühmte Pflaster, was ich auch aus unseren Studien sehr gut kenne. Aber ist das jetzt gut? Ja, gut kann man sagen. Das hat gewisse Vorzüge, aber dazu muss man zum Beispiel wissen, dass Gestagene zum Beispiel gar nicht transdermal verfügbar sind. Die gehen gar nicht über die Haut. Das heißt, wenn ich jetzt also in der Hormonersatztherapie die Nebenwirkung der Östrogene auf den Uterus vermindern will, indem ich gleichzeitig Gestagene gebe, kann aber Östrogene zwar transdermal geben, Gestagene aber nicht, dann fehlt mir ja auf einmal eine Sicherheitskomponente, dann ist das auch nicht gut. Also das sind die beiden Klassen. Und das andere sind die Phytohormone. Das ist ein Forschungsthema, das haben wir jahrzehntelang bearbeitet und es gibt, weiß ich nicht, Dutzende von Publikationen von uns und es gibt auch offizielle Empfehlungen zu dem. Zum Beispiel die Senatskommission für Lebensmittelsicherheit hat vor ungefähr 6 Jahren die letzte Stellungnahme zur Einnahme von Phytoöstrogenen veröffentlicht. Da war ich auch dran beteiligt an der Erstellung. Das kann man sich bei der DFG und auch in anderen Quellen kostenlos runterladen. Und da werden die gesamten Risikoaspekte im Prinzip aufgearbeitet. Und die Empfehlung lautet, dass generell nicht abgeraten wird von der Einnahme von solchen Phytoöstrogenen, wobei die Wirksamkeit ja teilweise auch nicht gegeben ist. Also gegen Hitzewallungen zum Beispiel wirken die gar nicht. Da gibt es keine Evidenz dafür. Da gibt es dann andere pflanzliche Inhaltsstoffe, bei denen wir auch Forschungsprojekte haben, die bei manchen Frauen da sehr gut wirken. Also es gibt auch natürliche Alternativen zu den Östrogenen. Das ist aber individuell immer sehr unterschiedlich. Aber bei den Phytoöstrogenen zum Beispiel ist es so, dass wir sagen, empfohlen wird die Einnahme in einer Konzentration, wie sie der maximalen Aufnahmemöglichkeit über Nahrungsmittel entspricht. Das heißt, wenn ich jetzt also weiß, wir haben asiatische Länder und da wird halt viel Soja gegessen und da ist eben ganz viel von diesen Substanzen drin, dass wir sagen, okay, die maximale Einnahme sollte, glaube ich, nicht über 100 Milligramm am Tag sein. Und das um das zu erreichen, muss man, glaube ich, so 1,5 bis 2 Liter Sojamilch am Tag trinken, was schon ein Wort ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel diese isolierten Substanzen nimmt, Nahrungsergänzungsmittel, die es überall frei verkäuflich gibt. Wir haben Frauen gehabt hier in Studien, wir haben das befragt. Wir kamen dann raus, dass die am Tag teilweise bis zu 1 bis 1,5 Gramm davon nehmen. Also es macht einen Riesenunterschied, ob ich in Japan lebe und als kleines Mädchen schon mit Soja-Tofu gefüttert werde oder ob ich anfange mit Mitte 50 als europäische Frau kiloweise Soja-Isoflavone in mich reinzuschütten. Und die empfohlene Dosis ist 100 Milligramm am Tag. Argumentation, das ist ja pflanzlich, das ist ja gut. Was aus der Pflanze kommt, ist doch natürlich. Die schlimmsten Gifte, die wir kennen, die toxischsten Substanzen kommen mit aus Pflanzen. Also weiß jeder, ne? Also nicht alles, was aus der Pflanze kommt, ist gut. Aber so wird argumentiert. Und das ist gefährlich. Wir haben da ganz lange drüber gearbeitet. Es gibt gute Aspekte. Wir haben zum Beispiel damals festgestellt, dass bei uns zumindest in den Modellen Phytoöstrogene unter anderem auch auf den Knochen positiv wirken können, aber nur, wenn es kombiniert wird mit Training. zum Beispiel. Das war publiziert, eine Quintessenz, fließt in die Praxis halt nicht mit ein. Aber so hemmungslos Phytoöstrogene nehmen, da würde ich dann eher sagen, also wenn ihr wirklich ganz massive Hitzewallungen habt, wenn es euch ganz, ganz schlecht geht, ne, und ihr habt Hitzewallungen, bevor ihr da anfangt, die Sojatabletten zu schlucken, also entweder guckt ihr, ob ihr mit was anderem Pflanzlichen, da gibt's Präparate aus Zimizifuga, also Traubensilberkerze, das hilft vielen Frauen. Da gibt's aber auch Frauen, die reagieren da gar nicht drauf. Und wenn das nicht hilft, Mädels, dann klebt euch halt ein Pflaster. Da seid ihr noch besser dabei bedient, als wenn ihr jeden Tag 1,5 Gramm von irgendeinem Soja-Extrakt in euch reinschüttet. Weil es wird nur empfohlen für Frauen, die keine Anamnese mit Brustkrebs haben. Problem ist nur, wir wissen, dass viele Frauen eben tatsächlich Vorstufen von Brustkrebs in sich tragen. Das trägt jeder. Und wir wissen halt nicht, ob dann nicht eventuell so ein schlafender Zwerg geweckt wird. Das ist die Befürchtung. Deswegen würde ich auch immer sagen, erstmal Lebensstilumstellung, wenn dir das nicht hilft. Dann gibt's pflanzliche Alternativen, was weiß ich, diese Zimizifuga-Präparate, von denen man weiß, dass sie teilweise gut wirken. Und wenn du da immer noch nicht drauf ansprichst, dann red mal mit deiner Gynäkologin, mit deinem Gynäkologen, ob nicht eventuell doch für dich jetzt in deiner spezifischen Lebenssituation das Hormon dann doch notwendig ist. Ne?
Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann bleib gerne bei uns. Abonniere den Podcast, trag dich in unseren Newsletter ein und begleite uns durch dieses spannende Jahr voller Erkenntnisse und Aha-Momente. Fortiflow lebt vom Austausch. Bring dich ein, schick uns deine Fragen, Themen und Gedanken, denn wir sitzen alle im selben Boot und fischen gemeinsam im trüben Wechseljahrstümpel. Für weitere Infos, ehrliche Momente und Eindrücke von unserer kleinen Forschungsreise, besuch uns auf Instagram oder fortiflow.de. Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Wir hören uns.